SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Ausgabe unseres SkyTail-Podcasts. Auch heute wollen wir wieder die Bedrohungen, Angriffe und Betrugsversuche aus dem Internet der letzten 14 Tage beleuchten, beziehungsweise dieses Mal sind es 3 Wochen wegen unserer Osterpause, und IT-Pannen und Gefahrenpotenziale vorstellen. Und das nicht aus Spaß am Unglück anderer, sondern um daraus zu lernen und zu zeigen, was Sie besser machen können, um derartige Vorfälle und Schäden zu vermeiden. Unsere Themen heute sind unter anderem die Mobile Security, also die Sicherheit am Smartphone, sowie Pannen im Bereich Healthcare und Corona. Außerdem werfen wir einen Blick auf die aktuelle Lage beim großen Exchange-Hack und einiges mehr. In unserer Rubrik Was ist eigentlich schließlich geht es um den Begriff Deepfakes. Mit mir am Mikrofon ist wie immer der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Ziegler. Max, sei gegrüßt.
Hallo Matthias.
Max, bevor wir heute mit unseren Themen loslegen, fangen wir mal an mit dem großen Aufreger der Woche, der da lautet: Über 500 Millionen Facebook-Konten sind jetzt öffentlich sichtbar gewesen. Das ist doch eigentlich eine alte Geschichte, oder liege ich da falsch?
Facebook-Scraping.
Ach, wahnsinnig spannend. Das Thema ist eigentlich schon 1,5 Jahre alt, ist aus dem August 2019. Die Lücke ist auch schon längst geschlossen. Damals war es einfach dann möglich über sogenanntes Scraping. Das heißt also, man hat so automatisierte Abrufe gemacht und konnte darüber dann Telefonnummern, E-Mail-Adressen, ein paar persönliche Daten noch rausfinden. Keine Passwörter, aber das waren einfach Daten, die nicht öffentlich verfügbar waren, sondern die man automatisiert abgerufen hat. Und gab es damals schon, wurde auch zum Verkauf angeboten. Ja, toll, jetzt sind die Daten einfach nochmal wieder aufgetaucht, kostenlos, und plötzlich gibt es nochmal eine Riesenwelle.
Okay, das heißt jetzt aber nicht, dass wir alle unsere Facebook-Passwörter ändern müssen. Ist halt blöd, wenn Fremde jetzt unsere Adressen, Beziehungsstatus, Telefonnummern und so weiter haben, aber ansonsten droht ja keine Gefahr, oder?
Ja, schlimm genug. Die Gefahr ist eigentlich letztendlich, wie immer, je mehr die Leute über dich wissen, umso gezielter können sie dich auch angreifen und den Eindruck erwecken, dass es einfach eine echte legitime Anfrage ist, oder können vielleicht auch sogar deine Identität vortäuschen, indem sie deine E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer und sonstige persönliche Details haben.
Ja, aber wer einigermaßen vorsichtig ist im Umgang mit E-Mails, mit eingehenden Mails und fremden Webseiten, der ist auch weiterhin auf der sicheren Seite.
Richtig, also was dagegen tun kannst du eh jetzt nicht mehr, Kind ist im Brunnen.
Ja, sehr schön gesagt.
Mobile Security.
So, dann starten wir heute mal mit dem Thema Mobile-Sicherheit. Stand 2020 gibt es in Deutschland rund 61 Millionen Smartphones. 97,5% der Haushalte besitzen bei uns eines. 80% der Smartphone-Besitzer gehen damit auch regelmäßig ins Internet. Und das sind natürlich dann für Kriminelle verlockende Zahlen. Immer häufiger werden Smartphones von ihnen ins Visier genommen, wobei die Maschen da nicht immer neu sind. Aktuell zum Beispiel macht gerade wieder die Sie haben ein Paket-SMS die Runde.
Ja, in den vergangenen Wochen war diese Masche jetzt extrem aktiv. Also ich habe das auch schon selbst bekommen. Der SMS-Text sagt dann letztendlich, Ihr Paket kommt an, bitte verfolgen Sie es hier. Und dann ist da ein angeblicher Tracking-Link hinterlegt. Das sieht dann aus wie bei FedEx. Das ist bei uns sowieso schon nicht ganz so üblich. Gelegentlich gibt es das auch mit DHL oder auch das spanische Correos. Führt aber auf Phishing-Webseiten, wo dann ein Banking-Trojaner lauert. Und es gibt dann noch eine Aufforderung, diese App zu installieren. Installiert wird aber dann der Banking-Trojaner Flubot. Der liest Bankdaten mit und Daten aus Kryptobörsen.
Und wenn ich jetzt eine 2-Faktor-Authentifizierung habe, bin ich dann auf der sicheren Seite?
Normalerweise ist das schon wirklich sehr gut, aber in diesem Fall leider nicht, weil der Flubot tatsächlich einmal Passwörter aus SMS abfangen kann, wenn die auf dem gleichen Handy ankommen. Außerdem nutzt er dann noch die Kontaktliste des befallenen Smartphones, um sich dann wirklich auch weiter zu verbreiten. Deshalb, wie immer, nicht auf den Link klicken, einfach löschen.
Kann man nicht oft genug sagen. Apropos 2-Faktor-Authentifizierung über SMS, da ist mir letztens eine Meldung ins Auge gefallen, die da lautete: SMS-Hijacking, 2-Faktor-Schutz trivial ausgehebelt. Was hat es denn damit auf sich? Ist jetzt auch die 2FA per SMS nicht mehr sicher?
2-Faktor-Authentifizierung.
Ja, das habe ich auch gelesen, aber diese Meldung bezog sich tatsächlich auf einen Vorfall in den USA. Da ist das noch ein bisschen anders geregelt als bei uns. Da gibt es eine riesige Datenbank mit SMS-Routing-Informationen von der Firma NetNumbers. Und das kommt zum Einsatz, wenn du deine Rufnummer mitnehmen möchtest zu einem anderen Anbieter, wenn du Weiterleitungen einrichten möchtest, Rufumleitungen und so weiter. Also so eine Art ja, Stellwerk für SMS. Wird genutzt von Firmen, die auch kommerzielle Weiterleitungen anbieten. Ja, eine davon ist Zakari. Da kannst du dir einen Account anlegen und irgendeine Mobilfunknummer angeben. Das wird ja nur sehr unzureichend geprüft und kann dann wirklich alles mitlesen, was an SMS an diese Nummer geschickt wird. Oder, wie in diesem Fall, dessen Passwort vom Online-Konto zurücksetzen.
Das ist ja eigentlich unglaublich, dass da sowas so einfach funktioniert. Also ich hoffe mal, dass das bei uns jetzt nicht möglich ist, oder?
Nein, Telekom oder Telefonica oder die lokalen Anbieter nutzen dieses System von NetNumbers nicht. Es gibt zwar hier auch eine Portierungsdatenbank. Klar, irgendwie muss man natürlich auch seine Nummern portieren können. Das wird aber betrieben von der Bundesnetzagentur und da haben tatsächlich nur die Netzbetreiber Zugriff.
Also alles gut bei uns?
Jein, es gibt grundsätzlich auch Möglichkeiten, SMS abzufangen. Das nennt sich SIM-Swapping, aber das ist relativ aufwendig. Trotzdem ist es in der Regel besser, wo möglich, so eine Authenticator-App zu nutzen, anstatt sich TANS per SMS schicken zu lassen.
Aber die Gefahr lauert ja jetzt nicht nur durch abgefangene SMS. Auch ganz normale Mail-Apps sollen ja Daten abgreifen können.
Achtung, Mail-App liest mit.
Ja, da gab es einen Test vom Verbraucherschutzportal mobilsicher.de. Da wurden 20 E-Mail-Apps für Android getestet. Das Ergebnis, erschütternd, 7 lesen wirklich aktiv Inhalte von E-Mails aus und verschaffen sich dann auch Zugriff auf Adressen von Sendern und Empfängern. Bei einigen wurde sogar das Passwort des E-Mail-Kontos an den Server der App-Entwickler geschickt. Also ziemlich krass, so dass die dann wirklich auch kompletten Zugriff auf das E-Mail-Konto haben.
Ist ja eigentlich unglaublich. Welche Apps sind das denn?
Ja, das waren alles Apps von einem Anbieter, Craig Park Limited heißt der. Da sind Apps dazwischen wie zum Beispiel Mail.ru, MyMail und noch ja, 5 weitere Apps eben von diesem Anbieter.
Ja.
Also sowas wie E-Mail für Outlook oder Outlook Pro E-Mail sind bei uns jetzt nicht wahnsinnig groß verbreitet, zum Glück. Aber es gibt auch noch weitere E-Mail-Apps, wie zum Beispiel die App von der Telekom oder auch Samsung, der Samsung Mail Client.
Oh, den hab ich.
Die übertragen auch Nutzerdaten an den Anbieter der Apps. Jetzt nicht so krass wie diese russischen, aber auch einige Details tatsächlich oder ja, hauptsächlich für Werbung.
Gibt es denn überhaupt Mail-Apps, die gut abgeschnitten haben und absolut sicher und vertrauenswürdig sind?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar wirklich relativ vorbildliche Apps und zwar sowas wie Fair E-Mail, K9 Mail und Pep Mail. Hm. Die gibt es auch allesamt im Play Store ganz normal zu bekommen. Die übertragen, wie es eigentlich auch sein sollte, keine Nutzerinfos und unterstützen auch wirklich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Und noch eine Warnung, die kommt von Checkpoint Security, die im Play Store Apps gefunden haben, die Banking-Trojaner wie den Alien-Bot-Banker und MRT nachladen.
Gefahr aus dem Play Store.
Richtig, da geht es um Apps wie eVPN, CakeVPN, PacificVPN, was haben wir denn noch? BeatPlayer, MusicPlayer, QRecorder und so weiter. Der Trick war, dass die Schadsoftware in den Apps wohl erst nach dem Herunterladen und der eigentlichen Installation aktiv wurde. Das heißt also, man konnte das vorher in dem Play Store gar nicht ganz genau erkennen, sondern erst wenn man es installiert hat, hat die App ein bisschen was nachgeladen. Und so wurden dann die Sicherheitsmechanismen im Play Store wirklich auch ausgehebelt. Mittlerweile wurden diese Apps auch alle entfernt. Aber wer diese heruntergeladenen Apps noch hat, sollte die unbedingt löschen. Und empfehlenswert ist natürlich dann auch, das Smartphone neu aufzusetzen, auch wenn es nervig ist. Aber man weiß nie so ganz genau, was da noch wirklich an Spuren hinterlassen wird. Und gerade wenn man mit Banking arbeitet, sollte man da doch wirklich sehr vorsichtig sein.
Ein großes Thema in den letzten Wochen, auch in unserem letzten Podcast, war ja der massive Microsoft Exchange-Hack, von dem zigtausende beziehungsweise wahrscheinlich sogar hunderttausende Unternehmen und Behörden betroffen waren und auch noch sind. Du hattest damals gesagt, dass das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange war. Da frage ich doch mal nach, wie ist denn die Lage aktuell? Was ist seitdem geschehen?
Update, der Microsoft Exchange-Server-Hack.
Ja, das ist tatsächlich noch nicht das Ende, weil Hacker natürlich die Systeme infiltriert haben, sich dann Backdoors verschafft haben und vermutlich auch schon interne Dokumente runtergeladen haben, damit man die dann später nutzen kann oder eben auch verkaufen kann. Also nur weil man jetzt den Patch installiert hat, heißt das ja noch lange nicht, dass nicht vielleicht trotzdem noch jemand im Unternehmen oder in dem System drin sitzt. Ein erster Fall könnte tatsächlich auch der Angriff auf Acer sein. Also die Ransomware-Gruppe Revel droht da jetzt mit der Veröffentlichung von Daten wie zum Beispiel Finanztabellen, Bankbilanzen und so weiter, wenn Acer nicht 50 Millionen Dollar zahlt. Hoho. Ermittlungen zufolge hat Revel auch tatsächlich den Exchange-Server oder einen Exchange-Server von Acer gehackt.
Ja, wahrscheinlich werden wir dann noch die nächsten Jahre Spaß haben. Ne? Das wird dann so tröpfchenweise kommen, nehme ich mal an, mit den Erpressungen und so.
Ja, absolut. Ne? Das wird jetzt erstmal infiltriert sein und da, wo man es halt nicht rausschmeißt, werden die erstmal in aller Ruhe das in Zukunft noch abgrasen.
Ja.
Da wird man noch viel von hören.
Das BSI hatte dann ja auch vor einer Welle von Hackerangriffen auf kleine und mittelständische Unternehmen gewarnt und in einem Tweet gefordert, entweder sofort den Sicherheitspatch aufzuspielen oder die Systeme vom Netz zu nehmen. Das war dann also nicht übertrieben, ne?
Ja, wirklich nicht. Also wenn man sieht, was da bisher schon alles passiert ist, also zum Beispiel das Umweltbundesamt muss sein Mailsystem komplett neu aufsetzen. Auch andere Behörden waren da schon betroffen oder sind auch noch betroffen. Also von den insgesamt 63.000 Exchange-Servern in Deutschland waren auch zwei Wochen nach der Veröffentlichung der Patches noch 12.000 immer noch verwundbar. Also bei vielen scheint da noch dieses, ja, wird schon nichts passieren im Spiel zu sein. Mhm. Das kann natürlich dann fatale Folgen haben, wie man ja jetzt eigentlich an vielen Stellen sieht.
Anscheinend werden die gehackten Systeme aber nicht nur zu Erpressungszwecken genutzt.
Ja, das wäre auch langweilig. Also es gibt immer noch auch Krypto-Miner. Ja. Und die verbreiten sich dann eben auch auf diesen Systemen und nutzen einfach die CPU-Power der Systeme, um dann Bitcoins zu schürfen. Also da gibt es diese Schadsoftware DLT-Miner und die wurde auf mindestens schon 600 Exchange-Servern gefunden, wie das Notfallteam vom BSI berichtet hat. Ja, und dann geht man eben her, nutzt diese CPU-Power und generiert Bitcoins. Das ist vielleicht auch etwas lukrativer, als immer nur auf ein Pferd zu setzen.
Und die Admins wundern sich dann, warum ihr System so langsam geworden ist, ne?
Genau.
Also, liebe Admins, nehmt die Sache ernst und nur den Patch aufspielen reicht ja nicht. Das System muss auch auf einen eventuellen Befall gescannt und gegebenenfalls gesäubert werden. Sonst kommt irgendwann das böse Erwachen. Vielleicht nächste Woche, vielleicht in einem Jahr, wer weiß das schon. Anderes Thema, Corona. Ich weiß, kann keiner mehr hören, aber trotzdem, es geht heute auch nicht um die zahllosen Betrugs- und Phishing-Versuche in diesem Zusammenhang, sondern um Pannen bei den Tests. So meldete der Chaos Computer Club, dass es eine schwere Sicherheitslücke in der Software namens SafePlay gegeben hat, schöner Name, die dann wohl doch nicht so safe war, die für Test- und Impfzentren in Deutschland und Österreich eingesetzt wird.
Corona-Pannen.
Ja, und zwar in insgesamt über 100 Testzentren, um dann wirklich Termine zu machen und die Ergebnisse hinterher einzusehen. Und die URL enthielt unter anderem die Nummer des Tests und die musste man nur so ein bisschen verändern, um dann die Ergebnisse und Daten von anderen Personen einsehen zu können. Also klassischer Fall. Also unterm Strich konnte man dann 136.000 Covid-Testergebnisse von mehr als 80.000 Personen einsehen.
Ja.
Aber auch Daten wie Anschrift, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft oder Ausweisnummer wurde natürlich mittlerweile geschlossen, diese Lücke.
Aber noch peinlicher ist wohl die Geschichte mit den Corona-Selbsttests bei Aldi.
Stimmt, also gut, diese Sache ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber immer noch tatsächlich gut, sollte man definitiv noch erwähnen. Da standen jetzt nicht die Corona-Selbsttests selbst quasi, also diese Tests von SQ Rapid,
ja.
Sondern diese Zertifikate, die man sich dann im Fall von einem negativen Testergebnis ausstellen lassen kann, die standen dann im Fokus.
Okay, ja.
Und ja, dazu musste man dann den QR-Code auf der Packung scannen, Personalausweis oder Führerscheinnummer angeben und dann konnte man sich ein PDF mit Negativzertifikat erzeugen, selbst erzeugen. Das ist ja auch nochmal die Frage, welchen Wert hat überhaupt so ein selbst generiertes Zertifikat? Natürlich war mein Test negativ. aber gut, Ziel war damit, dass man Zugang zu Veranstaltungen, Geschäften oder Restaurants bekommen kann letztendlich.
Ja. Klingt doch ganz vernünftig bis dahin, oder nicht?
Grundsätzlich schon. Haken war unter anderem, dass der QR-Code außen auf der Verpackung aufgebracht war. Das heißt, man konnte den QR-Code scannen, ohne sich zu testen. Und dann konnte man sich selbst auch ein Zertifikat generieren. Und noch schlimmer war eigentlich, ähnlich wie jetzt gerade schon eben beschrieben von dem anderen Fall, die durchschaubare URL. Das heißt also, da war irgendwo auch ein Timestamp unter anderem mit drin. Das musste man dann ein bisschen abändern und konnte dann massenweise fertige Zertifikate runterladen.
Ja.
Und damit eben auch Daten von anderen Personen einsehen. Also man musste dann den Test weder kaufen noch durchführen, um dann genügend Negativnachweise für die nächsten Monate zu bekommen. Ja, mittlerweile ist das aber tatsächlich, glaube ich, behoben worden, sodass das nicht mehr der Fall sein sollte.
Beim Stichwort QR-Code fällt mir gerade der Böhmermann ein, der das doch letztens der Luca-App mal so richtig eins abgewatscht hatte, ne? Der hatte doch auch da einfach den QR-Code von irgendeinem Zoo eingescannt und hat dann gesagt, ja, hier, laut meiner Luca-App war ich von Mitternacht bis morgens um 6 im Zoo und 100 Leute mit mir, weil er den QR-Code von dem Zoo eingescannt hatte. Da gibt es anscheinend auch keine Sicherheitsmaßnahmen.
Natürlich, gut, dagegen kann man auch herzlich wenig machen, weil dieser Code natürlich öffentlich ist, ne? Es ist im Wesentlichen irgendwie eine ID, der wird jetzt auch nicht täglich getauscht, sodass du dann jeden Tag einen neuen Code hast, das wäre dann wiederum viel zu viel Aufwand auch für die Betreiber.
Ja.
Insofern, das ist natürlich eine Lücke, die bleibt. Aber ich meine, was ist das Bedrohungsszenario? Du kannst letztendlich sagen, ja toll, ich war da und habe vielleicht andere Leute infiziert. Also im schlimmsten Fall kann man tatsächlich da ein bisschen Unordnung mit reinbringen.
Das heißt, in solchen Sachen muss man einfach darauf bauen, dass die Leute vernünftig sind und nicht irgendwie eine kriminelle Energie entwickelt, um derartige, ja, man kann es doch nicht mal Lücken nennen, sondern das geht ja gar nicht anders, um sowas auszunutzen. Ne?
Ja, richtig. Ja, das ist ähnlich wie mit Papierlisten, da könnte ich natürlich auch falsche Namen eintragen oder könnte mehrere Namen da reinschmuggeln,
ja,
oder Namen von Prominenten, auch das hat es in der Vergangenheit gegeben. Das lässt sich natürlich nie ausschließen.
Kommen wir zu unserer Rubrik Was ist eigentlich, in der wir Begriffe und Sachverhalte aus der IT erklären, die Fachleuten zwar völlig klar sind, aber Laien ein Fragezeichen auf die Stirn tackern. Unser heutiger Begriff lautet Deepfake. Was ist das, Max?
Was ist das eigentlich?
Deepfake.
Das ist ein zusammengesetzter Begriff aus Deep Learning und Fake. Das sind also heutzutage Fotos, Audios oder Videos, die mit Hilfe von KI, also künstlicher Intelligenz, oder neuronalen Netzwerken abgeändert und gefälscht werden. Also zum Beispiel, um Personen in irgendeinem anderen Kontext darzustellen, um Gesichter auf andere Personen drauf zu projizieren, Stimmen zu ändern und so weiter.
Das ist ja bei Fotos zumindest erstmal ein alter Hut und das kann ja inzwischen jeder einigermaßen versierte Laie mit Hilfe von Profisoftware schaffen, also Stichwort Bildbearbeitung.
Ja, stimmt. Also dieses sogenannte Face-Swapping, also irgendwie einfach einen Kopf auf einen anderen Körper setzen, auf irgendein Foto, um jemanden dann in irgendeinem kompromittierenden Kontext darzustellen, das gibt es natürlich schon lange. Da werden teilweise auch Leute damit irgendwie erpresst in irgendwelchen komischen Situationen. Oder, wenn man es ein bisschen harmloser sieht, also fast jede Zeitschrift hilft heutzutage bei Fotos so ein bisschen nach. Hier ein bisschen schmaler, dort ein bisschen Falten wegmachen, aber gut, das ist natürlich jetzt noch kein Deepfake in dem Sinne.
Sondern, was ist Deepfake dann?
Für einen reinen Deepfake kommt dann wirklich, wie ich eben schon sagte, eigentlich diese künstliche Intelligenz mit Machine Learning und neuronalen Netzen zum Einsatz.
Ja.
Und damit ist es dann sogar möglich, auch Filme oder auch Audiomaterial zu verändern. Das sogar fast in Echtzeit heutzutage. Also da werden dann Körperbewegungen von Person A auf die Bewegungen von Person B übertragen. Oder man lässt Menschen irgendwelche Sachen sagen, die sie so niemals von sich gegeben haben, indem man irgendwelches Ausgangsmaterial mit Hilfe von dieser künstlichen Intelligenz umbaut und dann verfremdet. Und das geschieht mittlerweile dann tatsächlich auch schon vollautomatisch und da muss man eigentlich auch kein großer Fachmann mehr für sein.
Da fällt mir eine Meldung ein, die ich letztens gelesen habe, dass in den USA eine Mutter die Cheerleader-Kollegin ihrer Tochter mit Deepfakes angegriffen haben soll, also eine einfache Hausfrau.
Ja, genau, ja, stimmt. Ja, die, ich erinnere mich, die hat glaube ich, Bilder und Videos erstellt, die Cheerleader dann teilweise nackt, rauchend oder irgendwie mit Alkohol dargestellt haben, um die wirklich aus diesem Cheerleader-Team rauszuekeln, damit ihre eigene Tochter Nummer eins wird. Ja, gut, die hat dann einfach Material aus sozialen Netzwerken gesammelt und ja, zusammengestellt und verändert.
Klingt wie ein schlechter amerikanischer Film. Und wie macht die KI das? Wie funktioniert sowas?
Ja, neuronale Netze müssen, deswegen heißt es ja auch Machine Learning, die müssen wirklich hergehen und aus sehr viel Input-Material erstmal lernen, ne, damit sie eine Zielperson wirklich auch möglichst genau kennenlernt und damit wird die dann trainiert. Und sucht sich dann die wesentlichen Merkmale in Sachen Mimik oder Sprachduktus von dieser Person wirklich auch raus und kann das dann imitieren. Das kann mittlerweile dann, wenn so eine Maschine erstmal trainiert ist, kann dann wirklich auch in Echtzeit passieren.
Mhm.
Es gibt da wirklich beeindruckende Videos, mittlerweile auch viele auf YouTube öffentlich zu sehen, wo dann irgendwie ein Schauspieler hergeht, Grimassen vor einer Webcam macht und die werden dann in Echtzeit auf das Gesicht von irgendwelchen Promis übertragen.
Mhm.
Also wirklich jede, ja, wirklich jede Mundbewegung, Augenbewegung, das ist schon wirklich irre und sieht absolut echt aus. Da brauchst du eigentlich wirklich nur einen sehr leistungsfähigen Rechner und eben die passende Software dazu.
Und das geht auch mit Sprache dann, ne?
Genau, also früher ist man ja noch hergegangen, hat dann Sätze auseinandergeschnitten, hat die neu zusammengesetzt, da hat man dann wirklich im Satz gemerkt, da passt irgendwas mit der Melodie nicht mehr so richtig. Heute nimmst du einfach dann eine Sprachprobe, trainierst dann diesen Rechner damit. Und dann wird die Sprache wirklich komplett neu synthetisiert, ne? Also das kann man zum Beispiel auch mit der Software Adobe Voco machen.
Ja.
Die kann dann Stimmen wirklich auch täuschend echt nachahmen. So kannst du dann problemlos irgendwie ein Video basteln, wo dann der englische Prime Minister China den Krieg erklärt. Also ziemlich bekanntes Beispiel ist eigentlich auch Mark Zuckerberg, wo er angeblich davon spricht, wie Facebook dann die Zukunft mit gestohlenen Nutzerdaten kontrollieren will.
Was er aber nie gesagt hat, sondern das war auch dann ein Deepfake.
Hat er natürlich nie gesagt und auch nie so gemeint, natürlich.
Aber nun geht es bei uns ja weniger um technische Spielereien, sondern um die Sicherheitsrisiken in der IT. Und was hat Deepfake mit IT zu tun?
Da stellt man sich am besten mal so diese ganzen Voice-ID-Systeme vor, wo die Stimme selbst als biometrischer Faktor zum Passwort wird. Ne?
Mhm.
Also wenn du das zum Beispiel irgendwo bei einer Bank einsetzt, kannst du mit Hilfe von Deepfakes problemlos irgendwo, ich sag mal, ja, das Konto abräumen oder zumindest irgendwie Zugriff erhalten.
Mhm.
Oder was noch häufiger zum Einsatz kommt, auch tatsächlich in der Realität, ist dieser ganze Bereich Social Engineering, also wo Mitarbeitern irregeführt werden, um dann irgendwie, damit du an sensible Infos und Zugangsdaten kommst.
Mhm.
Zum Beispiel, also Stichwort, hier spricht ihr Chef. Ne? Also gibt es ein schönes Beispiel von einem britischen Energieunternehmen und die wurden um 220.000 Euro betrogen, weil da hat sich jemand als Vorgesetzter oder als Chef des Mutterkonzerns ausgegeben und sagte, wir brauchen dringend eine Überweisung hier ins Ausland, kannst du das bitte mal eben machen? Und es war natürlich nicht der Chef, sondern in dem Fall tatsächlich ein Deepfake in Realtime, wo dann in Realtime man reagieren konnte am Telefon und die Stimme imitiert hat.
Und wie kann man sich jetzt dagegen schützen?
Ja, es wird immer schwerer, das zu erkennen, weil das auch technisch immer ausgereifter wird, ne? Also in dem Fall von diesem britischen Unternehmen, meine ich, war das so, weil der Mitarbeiter am Ende tatsächlich beide Personen am Telefon hatte gleichzeitig und dann irgendwie gemerkt hat, irgendwas stimmt doch hier nicht.
Ja,
ansonsten kannst du nur bei Videos beispielsweise auf ruckartige Bewegungen achten, ne? Fehlendes Blinzeln oder falsche Beleuchtung, falsche Synchronität von den Lippenbewegungen zum Ton.
Ja.
Aber das alleine sind eben Hinweise darauf und mittlerweile auch teilweise wirklich sehr gut gemacht. Es gibt auch Software, die Videos auf Fälschungen hin analysieren kann. Aber gut, das Sicherste ist halt einfach immer noch, da wo es geht, wirklich sich nicht darauf zu verlassen und einfach nochmal einen zweiten Kanal bei Unsicherheit zu nutzen. Also irgendwo vielleicht doch nochmal das Telefon in die Hand zu nehmen, direkt anzurufen und sich nicht auf sowas zu verlassen.
Mhm.
Aber dazu muss man halt auch seine Mitarbeiter sensibilisieren. Und denen beibringen, dass es heutzutage wirklich sowas gibt.
Ja.
Vielleicht auch mal Beispielvideos zeigen und zeigen, wie schnell sowas geht und wie echt sowas mittlerweile heute ist.
Ja, ich war auch ganz erstaunt. Also als ich die ersten YouTube-Videos gesehen habe, wo dieser Schauspieler dann 1:1 in Echtzeit den Trump hat Sachen sagen und Grimassen schneiden lassen, da dachte ich, das ist doch eigentlich, kann das gar nicht wahr sein, wie gut das funktioniert. Ich hätte jetzt echt gedacht, das ist der Trump gewesen. Also das ist so verdammt echt geworden. Das geht so schnell und so in Echtzeit. Da muss man wirklich am besten auflegen, zurückrufen und sagen, war das wirklich der Chef? Oder eine Mail schreiben oder sonst irgendwas.
Mhm.
Sonst erkennen kannst du es nicht.
Ja, deswegen hat der Trump das wahrscheinlich auch immer gesagt. Das habe ich nie gesagt, habe ich nie behauptet. Fake News.
Ja, also können wir ja sagen, wenn Ihnen unser Podcast heute nicht gefallen hat, so können wir immer noch sagen, nö, das waren wir ja gar nicht, das war ein Deepfake.
Richtig.
Zum Schluss noch eine kleine Gratulation zum Geburtstag. Hurra, der Computervirus wird 50 Jahre alt. Wir gratulieren.
Ja, sehr zweifelhaft. Hurra! 1971 wurde tatsächlich der erste Computervirus erschaffen. Creeper hieß der. Das erste wirklich selbst replizierende Programm. Und hatte natürlich noch keinen kriminellen Hintergrund, sondern das war wirklich eher eine Spielerei. Und der hat wirklich nur einen Text auf das befallene System gebracht, auf dem Bildschirm, und sagte dann, hey, I am Creeper, catch me if you can. Mehr auch nicht.
Ja.
Und ja, leider ist es ja nicht dabei geblieben, wie wir alle wissen. Heute gibt es täglich über 300.000, 400.000 neue Viren. Und ja, das Catch me if you can ist tatsächlich noch geblieben.
Tja, und mit dieser wenig beruhigenden Vorstellung wollen wir uns für heute auch von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie sicher, und Max, dir vielen Dank für deine Erklärungen und für die Infos.
Ja, mach's gut, Matthias.
SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.